RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 2 Uhr. Im Studio Arne Sprung. Guten Morgen. Das US-Verteidigungsministerium hat 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles beordert. Nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos sollen die Soldaten die Nationalgarde unterstützen. Der Einsatz der regulären Armee im Inland ist eine weitere Eskalation rund um die Proteste gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles. Am Wochenende hatte US-Präsident Trump bereits mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Der Gouverneur von Kalifornien Newsom hat angekündigt, gegen den Militäreinsatz zu klagen. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Deutschland und Polen fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Das teilt das Bundesinnenministerium nach einem Besuch von Innenminister Dobrindt in Warschau mit. Dort hat er sich mit seinem Amtskollegen Siemoniak getroffen. Aus Warschau, Martin Adam.
Die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Siemoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen, vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten, haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert drängt darauf, dass der Bahnregionalverkehr zuverlässiger wird. Die nächsten 2-3 Jahre werde es aber noch schwierig, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Es werde überall gebaut. Bukoing Choing, RBB 24.
Der Minister äußerte sich auch zur Zukunft der RB 73 zwischen Pritzwalk und Neustadt-Dosse sowie der RB 74 zwischen Meilenburg und Pritzwalk. Die sind umstritten wegen zu geringer Auslastung. Laut Tabbert wird nach einer Möglichkeit gesucht, sie auch über 2026 hinaus zu betreiben.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Es ist locker bewölkt und meist trocken. Später dann von Nordwesten mehr Wolken und in der Prignitz erste Tropfen. Die Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell sind es 13 Grad in Berlin-Kreuzberg. 12 Grad werden in Neuruppin gemessen, 11 Grad in Ludwigsfelde. Am Tag dann meist dichte Wolken, im Verlauf von Nordwesten Regen und einzelne Gewitter. Dazu ist es windig bei maximal 17 bis 22 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Können wir relativ kurz halten. Zwei Infos sind hier auf meinem Verkehrscomputer. Einmal für die A6 Pilsen Richtung Nürnberg. Zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A44 Dortmund nach Kassel ist zwischen Warburg und Bräuna nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ab jetzt mit Carsten Thiele an ihrer Seite, aber ansonsten ändert sich nichts. Ich habe weiterhin für Sie alles, was heute Nacht wichtig ist. Mit vielen Hintergründen, mit Interviews und Einschätzungen und jetzt mit einem Blick in die USA. Heftige Bilder sind am Wochenende aus Los Angeles um die Welt gegangen. Brennende Autos, Gewalt auf den Straßen, Demonstranten attackieren gewaltsam Polizisten und auch die Nationalgarde, die US-Präsident Trump nach Los Angeles geschickt hatte. Und es sieht nicht so aus, als würde Trump bei den Protesten gegen seine Migrationspolitik einlenken. Sie haben es in den Nachrichten gehört, am späten Abend ist bekannt geworden, dass Trump hunderte reguläre Soldaten in den Großraum L.A. schicken will. Dazu gleich mehr in der ARD-Infonacht. Zunächst fasst Susanne Peterson die Proteste zusammen.
Los Angeles brodelt. Auch am dritten Tag der Proteste ist eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. Mit Rauchgranaten und Schlagstöcken geht die Polizei gegen Demonstranten vor. 56 Festnahmen gab es über das Wochenende, sagt der Polizeichef von Los Angeles.
Die Zahl der bisherigen Festnahmen ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Überall in den sozialen Medien, auf Privatkameras und iPhones gibt es Videoaufnahmen von dem, was passiert ist. Wir werden dem sehr aggressiv nachgehen. Dass die Lage überhaupt eskaliert ist, schreiben Verantwortliche in Kalifornien US-Präsident Trump zu. Der ließ am Samstagabend 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisieren. Etwa 300 sind nun im Einsatz, einige in Kampfmontur. Der Präsident droht mit Maßnahmen gegen Demonstranten, die Einsatzkräfte bespucken. Ich habe ein kleines Statement. Sie sagen, sie spucken, wir schlagen zu. Und ich habe ihnen gesagt, dass niemand unsere Polizisten anspucken wird. Niemand wird unser Militär anspucken. Die Bürgermeisterin von Los Angeles appelliert derweil an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Es ist angemessen zu protestieren und seine Ängste und Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht angemessen, dass es zu Gewalt kommt. Und ich möchte nicht, dass die Menschen ins Chaos stürzen, das meiner Meinung nach von der Regierung völlig unnötig verursacht wird. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein US-Präsident gegen den Willen eines Bundesstaats direkt eingreift.
Susanne Peterson berichtete. Und am späten Abend ist bekannt geworden, dass Donald Trump hunderte reguläre Soldaten in den Großraum L.A. schicken will. Darüber spreche ich mit Achim Gutzeit aus unserer Nachrichtenredaktion, den Sie auch aus dem Podcast Streitkräfte und Strategien kennen. Achim, er ist die Nationalgarde in L.A. Jetzt sollen dort Soldaten eingesetzt werden. Was weiß man bisher darüber?
Ja, also mehrere Nachrichtenagenturen haben jetzt am Abend berichtet, dass bis zu 700 Soldaten in den Großraum Los Angeles geschickt werden sollen. Die sollen heute im Laufe des Tages eintreffen und dort die Soldaten, die ja schon vor Ort sind, von der Nationalgarde unterstützen. Und bei denen, die jetzt geschickt werden, handelt es sich um US Marines. Das sind also eben im Gegensatz zu den Nationalgardisten keine Reservisten, sondern das sind aktive Soldaten. Und ich nehme an, die wurden wohl deshalb ausgewählt, weil sie in der Nähe stationiert sind, nämlich in einem Ort namens 29 Palms. Das ist in der südkalifornischen Wüste. Dort befindet sich eine sehr große Basis der Marines in den USA, wo die Soldaten eben auch auf einem sehr großen Truppenübungsplatz üben. Und dort üben sie eben militärische Dinge, also sprich Kriegführung. Und das US Northern Command, das scheint die Kommandostelle zu sein, die für die verantwortlich ist, hat jetzt mitgeteilt, dass ein Bataillon Marines diese 2100 Nationalgardisten unterstützen soll. Auftrag ist es wohl, Bundesgebäude und Mitarbeiter zu beschützen. Und die New York Times schreibt dazu, dass es völlig unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage die US-Regierung jetzt diesen Schritt überhaupt unternommen hat.
Das klingt aber so ein bisschen widersprüchlich. Trump hatte vorher ja noch so ein bisschen abgeschwächt und selber gesagt, dass es keinen Aufstand gibt in L.A. Jetzt kommen aber ausgebildete Soldaten dorthin.
Ja. Zumal ich habe jetzt gerade vorhin noch mit unserem Korrespondenten in Los Angeles, dem Andreas Hein, gesprochen und der sagt selber, es ist völlig ruhig in der Stadt selbst. Es hat ja am Wochenende Ausschreitungen gegeben, es wurden Fahrzeuge zerstört, es gab Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und den Angehörigen der National Guard. Aber es sind ja außerdem noch tausende kalifornische Polizisten vor Ort. Und wenn jetzt reguläre Kampftruppen geschickt werden, dann wirkt das ja erstmal eskalierend, alleine schon aus dem Grunde, weil diese Marines sind ausgebildet für militärische Einsätze und für den Krieg. Die sind nicht dafür ausgebildet, polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Die können jetzt keine Proteste in der Innenstadt kontrollieren. Die haben keine Schlagstöcke. Die wissen nicht, wie sie eine Kette bilden, um sich zu schützen. Die haben keine Taser, sondern die haben scharfe Waffen. Und laut der Verfassung dürfen sie zum Beispiel auch niemanden verhaften. Und da muss man sich natürlich fragen, wie reagieren die vor Ort, wenn die wirklich jetzt in Situationen kommen, die einfach, die man nicht abschätzen kann.
Also die können, man muss es sagen, die können töten, aber nicht deeskalieren.
So könnte man das auf den Punkt bringen. Genau, die handeln strikt militärisch. Trump könnte sich auf den Insurrection Act berufen, der es ihm zwar erlaubt, das Militär zur Beendigung eines Aufstands oder einer Rebellion einzusetzen, aber wie gesagt, sogar Trump selbst hat das ja schon eingeschränkt und gesagt, die Lage gibt das nicht her.
Wie sehen die Reaktionen aus? Kalifornien ist ja ein demokratisches, ein demokratischer Bundesstaat. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte ja schon angekündigt, dass auf den Einsatz der Nationalgarde reagiert wird, dass dagegen geklagt wird. Dass jetzt Marines kommen, das muss ja mehr auslösen als nur Kopfschütteln bei ihm.
Ja, der hat wirklich drastisch reagiert. Also der hat wörtlich diesen Schritt als geistesgestört bezeichnet. Hat erwähnt, die US Marines hätten ehrenhaft in mehreren Kriegen zur Verteidigung der Demokratie gekämpft, hat aber auf dem Online-Dienst X auch gesagt, sie sollten nicht auf amerikanischem Boden eingesetzt werden, wo sie ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die wörtlich geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, und schloss dann mit den Worten, das sei unamerikanisch. Außerdem haben der Gouverneur Newsom und der Generalstaatsanwalt Rob Bonta Klage gegen Trump erhoben, auch gegen das Verteidigungsministerium, auch gegen den Minister Pete Hegseth. Der Vorwurf ist, die Bundesregierung hat rechtswidrig und ohne Zustimmung des Bundesstaates Kalifornien die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde übernommen. Und Newsom sagt, er habe diesem Einsatz ausdrücklich widersprochen. Er habe Hegseth in einem Brief gebeten, die Truppen zurückzunehmen. Und da wurde schlichtweg nicht drauf reagiert. Man muss zur Erklärung sagen, im Normalfall haben eben die Bundesstaaten die Kontrolle über diese militärische Reserveeinheit, also die Nationalgarde. Und dementsprechend ist jetzt die Lage völlig offen. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das weiterentwickelt. Aber formal ist dieser Schritt mit den Marines natürlich etwas, was einen erstmal, ja, was beunruhigen muss.
US-Präsident Trump schickt hunderte Marines nach Los Angeles. Informationen von Achim Gutzeit waren das in der ARD-Infonacht. Ein Frieden ist im Ukraine-Krieg noch nicht in Sicht, aber immerhin haben Russland und die Ukraine damit begonnen, weitere Gefangene auszutauschen. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Dieser Austausch geht zurück auf die Verhandlungen, die beide Seiten Anfang Juni in Istanbul geführt hatten. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an, darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Und wir bleiben noch beim Thema Ukraine-Krieg. Dieser Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO setzt das Bündnis merklich unter Druck. Bei seinem Besuch in London hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte gefordert, die Luftverteidigung massiv aufzurüsten. Die Luft- und Raketenabwehr der NATO brauche einen Zuwachs um 400%. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch,
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
we will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Es ist früher Dienstagmorgen, 16 Minuten nach zwei.
Die ARD-Infonacht.
Unser Ozean, unsere Zukunft. Das ist das Motto der UN-Ozeankonferenz, die zurzeit in Nizza stattfindet. Und Themen gibt es genug, denn den Meeren geht es nicht gut. Zu viel Plastik, zu viel Fischerei sind nur zwei Aspekte, die bei der Konferenz behandelt werden. Dass die Ozeane gesund bleiben, ist auch deshalb so wichtig, weil sie einen großen Teil der menschengemachten Treibhausgase aufnehmen. Dieses CO2 schadet dann aber wiederum den Tieren und Pflanzen, die dort wohnen. Wie das CO2 wieder aus dem Meer herauskommen kann, berichtet Jasmin Appelhans vom ARD-Kompetenzcenter Klima.
Ungefähr ein Viertel der von uns produzierten Emissionen werden langfristig im Meer gebunden, so die Berechnung des Berichts Global Carbon Budget im November. Das liegt an einfachen physikalischen Prinzipien, erklärte Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Der Ozean nimmt CO2 auf, solange die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre höher ist als im Ozean. Das ist im Prinzip das chemische Gleichgewicht, das da angestrebt wird von den beiden Systemen, und solange wird CO2 aufgenommen.
Das ist für das Klima zunächst einmal positiv, denn dadurch werden viele Folgen des Klimawandels abgepuffert. Für die Lebewesen im Meer hat das viele CO2 allerdings ernste Konsequenzen, denn es reduziert langfristig den pH-Wert des Wassers. Das Meer wird immer saurer. Besonders für Tiere wie Muscheln, Seesterne und Krebse kann das problematisch werden. Denn wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, weiß, Säure greift Kalk an und der Panzer, Schalen und die Skelette dieser und vieler weiterer Tiere enthalten Kalk. Auch wenn es Lebewesen wie Krebse zu geben scheint, die die sogenannte Ozeanversauerung besser wegstecken als andere, wie die besonders betroffenen Seesterne, für die Ökosysteme im Meer insgesamt ist diese Entwicklung problematisch. Und auch für das Klima selbst sind die hohen CO2-Konzentrationen ein Problem. Denn je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger davon kann das Meer dann aufnehmen.
Die CO2-Aufnahmefähigkeit wird reduziert tatsächlich auch durch die Aufnahme selbst. Das heißt, die Carbonatgleichgewichte im Ozean verschieben sich in so einer Weise, dass je mehr CO2 der Ozean schon aufgenommen hat, umso weniger kann er in der Zukunft aufnehmen.
Dadurch schreitet die Klimaerwärmung dann noch ein wenig schneller voran. Verheißungsvoll klingt deshalb die Möglichkeit, technisch CO2 aus dem Meerwasser zu entfernen, um so den CO2-Speicher gewissermaßen wieder freizumachen. Eine solche Methode entwickelt das Projekt SeaCure der Universität Exeter in Großbritannien. Die Idee? Das Wasser wird stark angesäuert, um es in einzelne chemische Komponenten zu sortieren und so das CO2 vom Meerwasser zu trennen. Das erfolgt nicht mit Chemikalien, sondern mit Strom. Und genau das stellt eine der größten Herausforderungen dar, so der Projektleiter und Meeresklimatologe der Universität Exeter, Paul Halloran. Denn der Stromverbrauch ist bisher noch enorm hoch.
Unserer Meinung nach ergibt es noch keinen Sinn, die Methode anzuwenden. Zumindest nicht in Ländern, die keinen Überschuss an erneuerbarer Energie haben. Andernfalls müsste man für diese Art von Aktivitäten eine eigene erneuerbare Energieversorgung aufbauen.
Und auch andere Probleme bringt die Methode mit sich. Denn zum Beispiel ist ein konstanter Wasserfluss nötig, um ständig frisches, unbehandeltes Wasser in die Anlage zu pumpen. Es kämen also nur wenige Standorte weltweit überhaupt in Frage, an denen das CO2 abgeschieden werden könnte. Auch was genau mit dem CO2 geschehen soll, wenn es abgespalten ist, ist noch weitgehend unklar. Denn es gibt kaum Anlagen, in denen CO2 unter dem Meer oder an Land gespeichert werden kann. Und auch für die Meeresbewohner könnte sich diese Methode als teilweise fatal entpuppen. Denn nicht nur würden sämtliche im Wasser befindlichen Lebewesen bei der Behandlung wohl abgetötet, auch das Problem der Ozeanversauerung wird dadurch zunächst nicht gelöst, sondern in die entgegengesetzte Richtung verschärft. Zwar würde mit der Zeit der pH-Wert ausgeglichen. Erst einmal entfernt die Methode aber so viel CO2 aus dem Meer, dass es für die Organismen auch wieder problematisch werden könnte. Andere technische Möglichkeiten zum direkten Entfernen von CO2 aus dem Meer funktionieren ähnlich wie die Methode von SeaCure. Noch jedenfalls scheinen technische Verfahren also keine sinnvolle Option zu sein. Dennoch sei der Ozean ein solch effektiver CO2-Speicher, dass verschiedene Möglichkeiten, ihn noch zu verbessern, auch untersucht werden sollten, so Paul Halloran.
Ein Diebstahl, ein Überfall, vielleicht sogar mit körperlicher Gewalt. Wenn es zu einer Straftat kommt, entscheidet danach meist ein Gericht darüber, ob ein Täter schuldig ist und wie hoch die Strafe ist. Aber es gibt auch einen anderen Weg, den Täter-Opfer-Ausgleich. Hier begegnen sich Täter und Opfer direkt, sprechen über das, was passiert ist und suchen gemeinsam nach einer Wiedergutmachung. Aber dieser Täter-Opfer-Ausgleich wird immer seltener genutzt. Warum eigentlich? Sarah Böttcher berichtet aus Sachsen.
Es ist ein mögliches Szenario. Ein junger Mann schlägt betrunken einen Bekannten auf einer Party zusammen und bekommt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Stimmen beide Seiten einem Täter-Opfer-Ausgleich zu, treffen sie sich noch einmal, zusammen mit einem Vermittler, der das Gespräch begleitet. Am Ende einigen sie sich auf eine Entschuldigung und 10 Stunden Anti-Gewalt-Training. Das Verfahren wird eingestellt. So oder so ähnlich läuft ein sogenannter TOA ab. Für Ulrich Weinhold ist das eine große Chance. Er ist Rechtsanwalt bei Seehaus e.V., einem Verein, der sich für Opferhilfe und Prävention einsetzt.
Ich muss kurz unterbrechen für eine wichtige Falschfahrerwarnung. Betrifft die B3, B6, Celle Richtung Hildesheim. Zwischen Pferdeturm in Hannover-Bult und der B443, Laatzen-Sehende, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht dort bitte. Jetzt geht's weiter mit dem Beitrag zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich.
Weinhold führt selbst Täter-Opfer-Ausgleiche durch.
Mancher Täter versteht überhaupt erstmal bei solch einer Begegnung, was er eigentlich angerichtet hat, was das beruflich oder familiär für Folgen hatte für das Opfer. Der denkt ja nur an seinen Wohnungseinbruch oder an die Körperverletzung, die er vielleicht auf dem Volksfest begangen hat, dass da also jemand dann wochenlang stationär war, dass der Erholungsurlaub im Sommer ausgefallen ist. Das hat mancher Täter überhaupt nicht auf dem Schirm.
Und auch Opfer könnten durch den Ausgleich besser verarbeiten, was ihnen passiert sei. Trotzdem sagt Weinhold, bundesweit werde der TOA in weniger als 5% aller geeigneten Strafverfahren genutzt. Geeignet sind solche Fälle, in denen beide Seiten grundsätzlich bereit für einen Ausgleich sind und eher mittelschwere Straftaten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung. In Sachsen gäbe es keine offiziellen Zahlen der Täter-Opfer-Ausgleiche, kritisiert der Rechtsanwalt. Der Freistaat sei zwischendurch sogar Schlusslicht gewesen. Für den Rückgang sieht Weinhold vor allem 2 Gründe.
Die Überlastung von Staatsanwaltschaften mag da eine Rolle spielen, aber vor allem ist der Täter-Opfer-Ausgleich hier in Sachsen noch viel zu unbekannt. Man kennt es einfach nicht.
Auch in Sachsen-Anhalt zeigt der neueste Jahresbericht vom Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung, im vergangenen Jahr seien die Fälle von rund 900 auf knapp 590 gesunken. Sprecherin Jennifer Schmidt vermutet, dass das auch am Generationenwechsel in den Staatsanwaltschaften liegt. Deshalb ist sie dafür,
wenn wir den Täter-Opfer-Ausgleich auch in die Ausbildungsgänge bringen könnten, also ins Studium beispielsweise, genauso wie auch bei der Polizei, um das präsenter zu machen, um auch die jungen Kolleginnen und Kollegen da einfach besser zu informieren, dass es das gibt und wie man das am besten anwenden kann.
Klaus Thewes sieht es ein bisschen anders. Er ist Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg und meint, der Täter-Opfer-Ausgleich werde in Sachsen-Anhalt gar nicht so selten genutzt. Aber es gäbe eben insgesamt weniger Fälle, auch bei den allgemeinen Verfahren. Der Rückgang der TOA habe für ihn deshalb auch demografische Gründe.
Die Anzahl der Jugendlichen wird geringer. Die Jugendkriminalität hat sich bei uns nach unserer Zählung in den letzten 20 Jahren halbiert. Und damit einhergehend gibt es auch immer weniger Fälle, die im Jugendbereich für einen Täter-Opfer-Ausgleich geeignet sind.
Und auch in Zukunft könnten sich bestimmte Fälle weniger eignen, sagt Klaus Tewes. Zum Beispiel im Bereich der Cyberkriminalität. Da sei es schwierig, beide Seiten überhaupt zusammenzubringen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kerstholt.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinal aus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt, ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle, Moutet ist auch ein bisschen Showman, das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten, ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das Grand Slam Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen. Für Struff ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennisasse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschott die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo Meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Ende Juli wollen die deutschen Fußballnationalspielerinnen einen Pokal in die Höhe strecken, bei der EM in der Schweiz nämlich. Abwehrspielerin Sarah Dorsun wird bei der EM definitiv nicht dabei sein. Die 33-Jährige hat zu einem etwas überraschenden Zeitpunkt jetzt ihre Karriere im deutschen Nationalteam beendet. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt hat das DFB-Trikot 59 Mal getragen. Für die EM in der Schweiz wollte Bundestrainer Christian Wück eigentlich, dass Dorsun auf Abruf stehe. Daraus wird nun nichts. Sie wünsche ihrem Team bei der Europameisterschaft in der Schweiz von ganzem Herzen nur das Beste, so Dorsun in einer Mitteilung des DFB.
Soweit der Sport mit Ina Kast. Ich weiß ja nicht, wo Sie uns zuhören heute Nacht, aber wenn Sie in einer größeren Stadt wohnen, dann gibt's bei Ihnen vielleicht auch einen Oxfam-Laden. Da kann man gebrauchte Kleidung kaufen, Bücher, Spiele, Haushaltswaren und noch viel mehr. Kann man übrigens nicht nur kaufen, sondern auch dorthin bringen. Heute betreibt Oxfam 55 Läden und mehr dazu gleich in der ARD-Infonacht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.29 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat angekündigt, etwa 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles zu schicken. Sie sollen die Nationalgarde unterstützen, die US-Präsident Trump wegen der Proteste gegen seine Einwanderungspolitik nach Kalifornien beordert hat. Trump hatte auch damit gedroht, den Gouverneur von Kalifornien festnehmen zu lassen. ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein mit Einzelheiten.
Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis sie von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht beginnt am Vormittag die Verhandlung über ein Verbot des rechten Magazins Kompakt. Das Bundesinnenministerium hatte die Herausgebergesellschaft vor einem Jahr aufgelöst und das Magazin verboten. Zur Begründung hieß es, die Publikation sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene und gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Das Verbot wurde dann in einem Eilverfahren im August vorläufig außer Kraft gesetzt. Das Magazin konnte unter Auflagen weiter erscheinen. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Online-Betrug dramatische Ausmaße annehmen wird. In Südostasien setzen dabei kriminelle Netzwerke künstliche Intelligenz ein. Der Schaden liegt in Milliardenhöhe. Aus Hamburg Angelika Henkel.
Bisher setzen oft Sprachbarrieren den Tätern natürliche Grenzen. Nun aber versetzt künstliche Intelligenz sie in die Lage, in allen Sprachen und weltweit zu operieren. Das befürchtet die UNO mit Blick auf kriminelle Netzwerke in Südostasien. Online-Betrug werde so grenzenlos und passgenau auf die Opfer abgestimmt. Diese Art von Kriminalität hat laut UNO in Südostasien geradezu industrielle Ausmaße angenommen. Hunderttausende Menschen werden gegen ihren Willen verschleppt und gefangen gehalten. Sie werden gewaltsam dazu gezwungen, Straftaten zu begehen und Menschen aus der Ferne zu betrügen.
In Saudi-Arabien ist die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Rund 1,6 Millionen Menschen nahmen in diesem Jahr teil. Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, kamen bei Temperaturen um 45 Grad Celsius in den vergangenen Tagen 13 Pilger aus dem Iran ums Leben. Zeitweise strömten mehr als 100.000 Menschen pro Stunde in die große Moschee in Mekka. Das Wetter in Deutschland. Im Norden bewölkt und nachlassende Schauer, später wieder mehr Regen, im Süden gering bewölkt und trocken bei 13 bis 6 Grad. Am Tage im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken bei 16 bis 28 Grad, am Donnerstag sonnig und trocken 20 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, nach wie vor gilt die Falschfahrerwarnung für die B3, B6, Celle Richtung Hildesheim. Zwischen Pferdeturm in Hannover-Bult und der B443, Laatzen-Sehende, kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht dort bitte. A6, Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein, 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A44, Dortmund Richtung Kassel, ist zwischen Warburg und Bräuna nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73. Das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Heute mit Carsten Thiele am Mikrofon. Seit 1942 gibt es die Hilfsorganisation Oxfam, ein internationales Netzwerk von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, das in über 100 Ländern aktiv ist und rund 3000 Projekte fördert, immer in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern vor Ort. Das Ziel: Zugang zu Bildung, sauberem Wasser und eine gute Gesundheitsversorgung. In Deutschland wird Oxfam von Serap Altinişik geleitet. Meine WDR-Kollegin Julia Schöning hat mit ihr über ihr Engagement bei Oxfam gesprochen.
In einem Interview, was ich vorab gelesen habe, hat Serap Altinişik mal erzählt, dass sie, Gastarbeiterkind türkischer Eltern, als 8-9-jähriges Mädchen sauer darüber war, dass sie nicht wie Jungs auf Bäume klettern und ihre Haare offen tragen darf. Ihrer Mutter hat sie dann wohl mit verschränkten Armen gegenübergestanden und zugerufen, Ich werde mal Präsidentin von Deutschland und ändere das alles. Mädchen sollen die gleichen Rechte haben wie Jungs. Mach das, Mädchen. Das war die Antwort ihrer Mutter. Und für den Satz sind sie vermutlich ihrer Mutter Serap Altinesik, der selbst viele Wege auch verwehrt blieben, immer noch dankbar, oder?
Ja, das bin ich wahrlich. Ich bin froh, dass ich so eine starke Mutter, obwohl sie viel mehr und größere Herausforderungen als ich hatte, ja, dass ich so eine tolle, starke Mutter hatte, die mich bei allem unterstützt hat, auch wenn es manchmal schwierig war, wenn sie sich gegenüber der Community durchsetzen musste.
Waren das auch schon so die ersten Beobachtungen, die Sie gemacht haben? Also, dass es Ihrer Mutter einiges verwehrt blieb, dass sie Schwierigkeiten hatte, wo Sie schon innerlich merkten, das ist eigentlich gemein, dass hier stimmt irgendwas nicht?
Ja, ich habe es besonders angefangen zu merken, als ich feststellen musste, dass ab einem gewissen Alter mir Sachen auf einmal verboten werden sollten. Also die Geschichte stimmt wahrlich so, weil ich habe gerne wie alle anderen Kinder auch natürlich draußen gespielt. Wir sind auf Bäume geklettert, haben Verstecken gespielt, wie auch immer. Und ja, und dann hieß es auf einmal, ja, das würde sich nicht so, also es würde nicht passen. Ich bin ja ein Mädchen, ich sollte mich anders verhalten und Mädchen würden solche Sachen nicht machen. Ja, und dadurch habe ich dann angefangen, mir zu denken, nee, das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht gerecht.
Das ist ja so ein Ungerechtigkeits- und Geschlechterding auf jeden Fall, was Sie früh schon gemerkt haben. Sie selbst sagen auch von sich, Sie sind also seit Jahrzehnten auch als, fühlen Sie sich oder sind Sie, arbeiten Sie als Feministin und sind auch sehr politisch. Welche anderen Ungerechtigkeiten haben Sie auch als Kind damals in Deutschland aufgewachsen kennengelernt?
Ja, ich habe ja unterschiedliche Ungerechtigkeiten erlebt. Also diese Ungerechtigkeit, die ich jetzt beschrieben habe, die kam ja eher aus der türkischen Community, in der sich ja vor allem meine Mutter bewegte. Dann besonders in der Schule und ich muss sagen ausgeprägt dann natürlich auf dem Gymnasium, weil ich da umgeben war von Kindern, deren, also in meiner Lateinklasse, Eltern waren Zahnärztinnen, Anwältinnen, Richterinnen. Eine hatte einen Papa, der hatte eine Ziegeleifabrik in Hannover etc. Und mein Vater war halt Gastarbeiter bei der Bahn. So. Und meine Mama, als ich auf die Welt gekommen bin, dann Hausfrau. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass ich mir weniger leisten kann. Also ein Beispiel kann ich noch sehr gut geben. Wir sollten uns in der 8. Klasse Taschenrechner kaufen und da hat unser Mathematiklehrer, Herr Brandes, weiß ich noch ganz genau, zwei Varianten vorgestellt und meinte, hier, das ist so die teurere Variante und einmal die günstigere Variante und ich weiß, wie ich zu Hause gebettelt habe, dass ich bitte auch die teurere Variante kriege, weil ich die Befürchtung hatte und höchstwahrscheinlich ja auch richtig lag, dass ich bitte nicht die billige sozusagen, den billigen Taschenrechner bekommen. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern das zwar gemacht haben, aber ich wusste, sie mussten dann woanders sparen. Mhm. Ja, also es war nicht einfach so, okay, können wir machen, sondern ja, was bedeutet das dann für sie? Wo müssen sie dann sparen? So ein ganz praktisches Beispiel bei ganz vielen Sachen.
Oder? Jetzt ist es ja bei vielen so, die dann eher, also die dann merken, hier werde ich ungerecht behandelt oder anders als andere aus der, sage ich mal, vielleicht auch Familie mit mehr Geld, wie Sie gerade gesagt haben, die gliedern sich dann so ein und sind still und wollen auf gar keinen Fall auffallen, weil sie sich sowieso schon innerlich wahrscheinlich als auffallen wahrnehmen und anders. Sie selbst aber sind dann doch laut geworden und haben sich gewehrt. Können Sie beschreiben, woher Sie diesen Mut und diese Kraft auch genommen haben, sich zu äußern?
Ich glaube, weil ich mich wirklich getraut habe, weil ich alles, was ich für mich nicht in Ordnung fand, ob ich immer richtig lag, das ist natürlich eine andere Sache, aber ich für mich habe dann entschieden, dass ich mich wehren muss oder auch anderen zur Seite springen oder oftmals habe ich mich auch in der Situation gefunden, dass ich mich vor die Person gestellt habe und mir hat's, muss ich sagen, im Nachhinein gar nicht geschadet, sondern hat mich immer stärker gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es Widerstand, es wird auch nicht sofort honoriert, aber es hat mir letztendlich ja nicht wehgetan, sondern hat mir noch mehr Stärke gegeben, dass die Sanktionen, die ich erwartet habe, nicht so schlimm sind. Also, dass ich trotzdem doch weitermachen kann. Ich meine, meine Eltern hatten auch Momente, wo sie mich auch mal von der Schule abholen mussten, wo ich dann auch gemerkt habe, dass sie mich wirklich unterstützt haben. Also sie haben mich nie vor den Lehrern etc. oder so ermahnt. Das hat zwar zu Hause stattgefunden, aber letztendlich haben sie mich immer gestärkt, weil sie gemerkt gesagt haben, okay, das war jetzt nicht fair, dass ich sozusagen diejenige war, die für einen Tag suspendiert wurde etc.
In der Schule war deswegen auch so ihr Spitzname Serap die Rechtsanwältin, weil sie halt immer so für die Gerechtigkeit sich eingesetzt haben. Die Unterstützung ihrer Eltern, das klingt auf jeden Fall so, war maßgeblich wichtig für sie. Auch der Wunsch ihrer Eltern, dass sie es mal, man sagt das ja immer so oft, besser haben mit mehr Bildungschancen als sie selbst.
Auf jeden Fall. Also ich hatte Besuch von einer sehr, sehr langjährigen Freundin von mir, auch türkischer Background, in Köln geboren. Und da haben wir auch natürlich wieder so über unsere Uprisings gesprochen. Und was meine Eltern häufig gesagt haben, ist erstmal, mit Türkischen formuliert man das natürlich anders, aber sie übersetzt ins Deutsche heißt es eigentlich, ja, hier Tochter, wir haben keine Netzwerke. Also wir haben keine Türen, die dir den Weg ebnen können. Du weißt, wir haben kein Kapital, wir werden dir auch nichts sozusagen vermachen können. Das Einzige, was wir definitiv unterstützen, ist, dass wenn du es willst, dass wir dich bei deiner Bildung in der Schule und dann weitere Laufbahn unterstützen werden. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich schon sehr vorausschauende Eltern, dass sie wussten, okay, also das ist das Einzige, was sie mir bieten können, Unterstützung, wenn es um die Bildung geht. Und da haben sie alles versucht, auch mit ihren manchmal knappen Fähigkeiten, also sprich, wenn es um Unterstützung bei Hausaufgaben ging etc., selbstverständlich nicht, aber alles haben sie versucht, mir soweit sie konnten zu ermöglichen.
Deswegen haben sie sich vielleicht auch Serap genannt, weil meine Freundin Elif mir gestern sagte, dass Serap goldenes Licht auf Türkisch heißt. Dass sie sind also ein bisschen das goldene Licht auch in der Familie. Aber das ergibt sich ja dann immer erst in der Rückschau so ein bisschen, wohin was führt. Sie sind dann auf jeden Fall, Serap Altinischik, politisch geworden und haben studiert. Sie waren an der Führungsakademie in Hannover. Ihr Werdegang führt sie dann zu Terre des Femmes über verschiedene europäische Organisationen bis zu Plan International. Jetzt sind sie Geschäftsführerin von Oxfam Deutschland. Das heißt, so ein bisschen dieses Serap, die Anwältin, die den Mund aufmacht, das hat dann auch so ihren weiteren Werdegang beruflich geprägt.
Ja, tatsächlich hat es. Also ich bin auch sehr, sehr, in der Schule war ich schon sehr laut und auch engagiert. Aber meine Politisierung fand zum Ende der Gymnasialzeit statt und die wirklich wahrhafte, kann ich sagen, an der Universität, weil ich sehr viele Gleichgesinnte gefunden habe. Viele hatten, wie ich auch, muss ich sagen, Migrationsgeschichte. Wir waren eigentlich alle von uns querbeet, würde ich sagen, die ersten, die überhaupt in ihrer Familie vielleicht die Uni besuchen konnten und durften. Und da haben wir uns wirklich politisch ins Zeug gelegt. Und von dort an war für mich klar, das muss mein Weg sein. Ich möchte etwas bewegen, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber ich möchte gerne dabei sein und den Eindruck haben, ich kann mit vielen anderen tollen Menschen etwas zum Guten bewirken.
Ja, und das ist ja jetzt gar nicht so klein, ne? Also wenn man sich nochmal genau anschaut, Oxfam Deutschland, 115 Mitarbeiter ungefähr, festangestellt, 56 Oxfam-Shops, insgesamt arbeiten rund 3.800 ehrenamtliche Mitglieder bei Ihnen. Warum haben Sie sich für Oxfam entschieden? Also was hat Sie gereizt auch an den Visionen, die diese NGO mit sich bringt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich liebe sie. Warum? Weil Oxfam für mich besonders das Thema Armut in den Vordergrund stellt. Und das schon seit Anbeginn ihrer Existenz, ne, seit 1942. Und sie ist sehr, sehr, sehr intersektional. Also sprich, sie ist eine der Organisationen, die zu denen gehört, die als allererste auch intern und international wirklich auch gesagt hat, es geht hier nicht nur um Armut. Ne? Armut müssen wir halt differenziert betrachten, wenn es da um Ethnien geht, wenn es da um Bildung geht, wenn es dort um Geschlecht geht, etc. und so weiter und so fort. Und mit mir hat das natürlich viel zu tun in dem Sinne, ich habe viel zu Geschlechtergerechtigkeit in meinem Leben gemacht. Ist auch immer noch eine ganz, ganz große Herzenssache von mir. Die wird auch für immer bleiben. Ich glaube, das ist auch so wirklich, wofür mein Herz immer geschlagen hat und immer schlagen wird. Ich habe zu Antirassismus gearbeitet und jetzt mit Armut ist das ein weiteres Thema, was sowohl mein persönliches Leben widerspiegelt und das
wenn es Menschen gibt, die an einen glauben und auch Organisationen oder Institutionen, dass es möglich ist, auch wenn man benachteiligt ist, etwas zu schaffen. Und das möchte ich gerne weitergeben. Mhm.
Ja. Ja, also der Kampf gegen Armut, und da ist ja Oxfam auch an verschiedenen Themen dran, und auch, also man kann, so habe ich gelesen, so drei Standbeine nennen, also einmal die humanitäre Soforthilfe, ne, mit Partnern vor Ort, dann eben auch die Entwicklungszusammenarbeit für nachhaltige Strukturen und auch die politische Arbeit und Kampagnenarbeit, die Oxfam macht. Sie sind da ja jetzt erst, sage ich mal, seit 2 Jahren oder schon, kann man auch schon sagen, je nachdem. Welchen Aspekt haben Sie selbst, auch als Sie sich da so beworben haben, gedacht, den muss ich setzen? Also in diese eine Richtung, das wird meine Handschrift. Denn Oxfam gibt's ja schon weit länger, als Sie jetzt da sind.
Das stimmt. Also was natürlich für mich sehr wichtig war und auch für Oxfam, was natürlich sehr gut zusammenpasst, dass für mich der Feminismus, also das heißt, dass Mädchen und Frauen auch im Mittelpunkt stehen, sehr wichtig ist, was für Oxfam auch seit wirklich sehr langem schon im Mittelpunkt steht. Da habe ich für mich beschlossen, dass das halt auch in der Praxis noch weiter ausgebaut werden kann und umgesetzt werden muss. Sei es hier bei uns vor Ort hier in Oxfam Deutschland, als auch weltweit. Sei es mit unseren globalen Kampagnen, auch im Besonderen, wenn es um unsere Programme geht. Und natürlich für mich war es auch immer sehr wichtig, wenn wir sagen, wir sind divers und inklusiv, dann ist mir auch immer wichtig, und das treibe ich auch hier wirklich voran, ist, dass wir dann auch mit den Menschen vor Ort auf Augenhöhe zusammenarbeiten und ihre Expertise ernst nehmen, und wenn sie eine Meinung teilen, sie uns nicht nur anhören, sondern sie auch ernst nehmen und ihnen auch die Führung überlassen, weil sie sind vor Ort seit Jahren und Jahrzehnten, auch mit ihren Organisationen, mit ihren Initiativen. Da denke ich, so wie sie uns vertrauen, dass wir wissen bei Oxfam Deutschland, warum wir glauben, wie was gemacht werden soll, sollten wir das ebenfalls machen. Und das war mir auch wichtig. Und ja, und da denke ich, sind wir eigentlich richtig gut, weil wir hier in Oxfam Deutschland auch die Organisation sind, die weitere Peer-Organisationen wie beispielsweise auch Plan International oder CARE, ja, unterstützen, dass wir halt auch diejenigen sind, die dafür sorgen, dass das, was wir sagen, auch in die Praxis umgesetzt wird mit den lokalen Partnerorganisationen.
Inwiefern haben Sie sich dann so bei Berufsantritt auch mit den ja auch immer mal wieder laut werdenden Kritikpunkten, die es auch gibt an Oxfam? Es gab ja einmal diesen Haiti-Skandal 2018, wo es dann auch um eben genau einen Missbrauch eigentlich ging vor Ort mit den Menschen, die dort gearbeitet haben. Viele sagen auch immer, dass so die Bilanzen, die Oxfam zieht, dass die Studien dann immer sehr polarisiert, irgendwie, also dieses Arm-Reich-Ding immer so polarisierend dargestellt wird und dass das nicht zielführend war. Wie sehr haben Sie sich damit auch auseinandergesetzt und vielleicht auch Konsequenzen daraus gezogen?
Also Haiti habe ich ja sozusagen von außen miterlebt, als ich noch bei Plan International war. Ich kann nur sagen, dass es selbstverständlich schrecklich gewesen ist, und auch alle. Also Plan International damals hat dann auch nochmal viel, viel intensiver in die eigenen Strukturen geschaut und wirklich nochmal überprüft, ob all unsere Safeguarding Policies, Compliances etc. auch wirklich wasserdicht sind, und wenn nicht, wie können wir sie so schnell als möglich schließen, die Lücken. Und in der Aufarbeitung, in der Zeit, als Oxfam das aufgearbeitet hat, haben ganz viele Organisationen, inklusive Plan International, von Oxfam gelernt. Gelernt in dem Sinne, dass Oxfam da wirklich dann reingegangen ist, ganz intensivst, und auch mit allen anderen geteilt hat, was sie jetzt an Verbesserungen eingeführt haben, wo sie die Lücken hatten. Und das konnte ich alleine darüber, dass ich noch nicht mal bei Oxfam gearbeitet habe, weil wir aber mit denen ja auch auf europäischer Ebene in Brüssel zusammengearbeitet haben, mitbekommen, was sie für unglaubliche strenge Safeguarding-Policies entwickelt haben, dadurch auch die feministischen Prinzipien etc. Und viele Organisationen haben die eigentlich auch übernommen. Und das kann ich so einfach sagen, weil das stimmt, weil Plan International vieles dann auch übernommen hat.
Ja. Was Sie auch machen oder was diesen Job, was der Job mit sich bringt für Sie, ist, dass Sie wahnsinnig viel unterwegs sind. Ne? Also Sie sind zwar für Oxfam Deutschland tätig als Geschäftsführerin, aber Sie reisen durch die Welt, Afrika, Südamerika, Asien. Wie wichtig ist das auch für Sie, an den Projekten vor Ort mal vorbeizuschauen und auch was lernen Sie, was nehmen Sie mit über die Lage, gerade beim Thema Armut weltweit, wo müsste man am allermeisten hinschauen?
Ich bin natürlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, da auch vor Ort zu sein, mit den Menschen, den Partnerorganisationen und unseren Kolleginnen in den Länderbüros von Oxfam. Und was ich da hauptsächlich mitnehme, ist immer die unglaubliche Willenskraft der Menschen vor Ort, ja, die auch das Bedürfnis haben, Ungerechtigkeit, Ungleichheit abzubauen, sich dafür zu engagieren und in vielen Fällen ja auch in viel größerer Gefahr sind oder mit größeren Sanktionen zu rechnen haben als wir hier vor Ort. Das ist ja auch ein Privileg, dass wir hier weniger Befürchtungen haben müssen dank des Rechtsstaats als viele andere Menschen auf dieser Welt. Und da würde ich zum Beispiel, was mich sehr berührt hat, mich haben alle Reisen berührt, aber eins, was wirklich immer wieder mich berührt, ist meine Reise nach Südafrika gewesen, weil ich da unterschiedlichste Programme, unterschiedlichste auch Bewegungen kennenlernen durfte. Also einmal arbeiten wir dort mit Partnerorganisationen, schon wirklich seit über einem Jahrzehnt, Women on Farms Project heißen sie. Und da geht's wirklich um die Rechte der Landarbeiterinnen. Ja, und in diesem Fall hatte ich das Privileg, dass ich dort die Landarbeiterinnen kennenlernen durfte, die sozusagen mit zwei großen Problemen konfrontiert sind. Erstmal mit unglaublich prekären Arbeitsbedingungen. Das heißt, sie verdienen, können Sie sich vorstellen, nicht die Gehälter, die sie eigentlich verdienen. Und auf der anderen Seite arbeiten sie unter wirklich gesundheitsgefährdenden Situationen. Also das heißt, sie sind Pestiziden ausgesetzt, die schon längst in der Europäischen Union verboten sind. Also das heißt, sie werden in der Europäischen Union oder in Deutschland produziert, dürfen hier aber nicht verkauft werden, aber gerne in alle anderen Regionen dieser Welt. Und ich glaube, das ist ja eindeutig, ja.
Ja, ja.
Hier etwas verboten ist, dann kann es nicht gesund sein. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass sie es hier verboten haben. Und dass sie nicht aufgeben und demonstrieren, für ihre Rechte sich einsetzen. Und ich durfte sie beobachten, wie wir dann in Kapstadt zum deutschen Konsulat gegangen sind und sie ihre Petition übergeben haben und auch ihre eigenen Geschichten nochmal dargelegt haben, dass sie beispielsweise Atembeschwerden haben. Viele von ihnen haben auch schon Asthma entwickelt. Die eine, werde ich nie vergessen, hat gesagt, meine Gesundheit stirbt wegen der Pestizide. Also, und trotz all dieser Widrigkeiten machen sie weiter. Und auf der anderen Seite versuchen mittlerweile viele Landbesitzer, diese Landarbeiterin zu vertreiben, weil sie nämlich ein luxuriöses Geschäft in ihren Augen entdeckt haben. Und zwar haben auch einige schon gemacht, konnte ich selber mit eigenen Augen sehen, so Lifestyle-Villen bauen. Und sie werben dann auch, als ich dort angekommen bin am Flughafen, habe ich auch diese riesen Werbung gesehen, Plakate. Und das sind wirklich so europäische Pärchen mit wunderschönem Ausblick hinter ihnen, alles so idyllisch. Und das Häuschen kann Mensch sehen. Und man kann dort dann sozusagen sich eine Villa für über 3 Millionen Rand kaufen, was ca. 150.000 Euro sind.
Ja.
Und sie sind aber diejenigen, die darunter leiden, weil sie oftmals Räumungsbescheide bekommen, vertrieben werden sollen und dagegen wehren sie sich auch. Und es ist unglaublich, mit was für einem Mut und mit was für einer Stärke sie das machen.
Und das ist natürlich auch so ein Bild, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, was eben auch in der Welt ist. Die Superreichen werden immer reicher, die Ärmsten werden immer ärmer. Die ungleiche Verteilung von Geld führt eben auch zu Spannungen und eben auch zu diesen Bildern, von denen Sie beschrieben haben. Wenn Sie jetzt so eine politische Forderung hätten, und die haben Sie garantiert, Sie haben viele, aber wenn Sie sich für eine entscheiden müssten, was würden Sie sagen, müsste unbedingt passieren, damit diese soziale Ungerechtigkeit zumindest an einem Punkt etwas abgemildert wird?
Also hier in Deutschland und das auch europaweit und international, was für uns feststeht, ist, dass es eine Vermögenssteuer eingeführt werden muss, und zwar für Millionäre und im Besonderen für Milliardärinnen, weil wir wissen und unsere Studien aufzeigen, dass sie wirklich in den letzten Jahren, besonders nach Corona, überproportional mehr Vermögen aufgebaut haben, während Milliarden von Menschen ärmer geworden sind. Mhm. Und ich denke, das ist ein Mittel, das könnte eingeführt werden ohne Probleme, weil wir hatten in Deutschland ja bis 1997 eine Vermögensteuer. Mhm. Also das heißt, das wäre nichts Neues. Und deswegen sagt Oxfam, es existierte schon, es war machbar. Warum sollte es jetzt nicht machbar sein? Mhm. Und es würde so viele Milliarden auch in die Haushaltskasse, hier in den Bundeshaushalt, einbringen, welches dann für Bildung, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit sowohl hier in Deutschland als auch international ausgegeben und investiert werden könnte. Mhm.
Sagt die Vorstandsvorsitzende von Oxfam Deutschland, Serap Altinişik, im Gespräch mit Julia Schöning.
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Donald Trump ist zur Abwechslung mal wieder auf Konfrontationskurs im eigenen Land. Gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs hat der US-Präsident die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt, um dort Proteste gegen Abschiebungen zu unterbinden. Die gibt es inzwischen auch in San Francisco und anderen Städten. Unsere Gastkommentatorin ist heute Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Sie meint, das ist genau die Situation, die sich Trump gewünscht hat.
Es lief ja nicht gut für Trump zuletzt. Er wollte die Kriege in der Ukraine und in Gaza längst beendet haben und ist doppelt gescheitert. Er wollte mit Strafzöllen den Welthandel zugunsten der USA drehen und hat nur Chaos an den Märkten angerichtet. Und dann hat er sich auch noch öffentlich mit Elon Musk gestritten, der lange sein mächtigster Unterstützer war. Der üble Streit hat in den USA selbst Trump-Fans verunsichert. Jetzt überlagern die Bilder aus Los Angeles das alles. Straßenkämpfe, vermummte Demonstranten, einige schwenken auch noch riesige mexikanische Flaggen. Das ist leider perfekt für Donald Trump. Der hat im Wahlkampf ja versprochen, gegen eine angeblich gefährliche Invasion von illegalen Einwanderern kämpfen zu wollen, auch wenn die meisten Latinos in den USA hart arbeiten, selbst die ohne Papiere. Jetzt hat Trump die Bilder zu seiner Propaganda. Seine Fans können ihn endlich wieder als Heilsbringer sehen. Es ist deshalb zu befürchten, dass Donald Trump weiter alles dafür tun wird, damit die Lage in Los Angeles sich nicht beruhigt. Diese Eskalation ist einfach viel zu gut für ihn, um sie schnell enden zu lassen.
Ein Kommentar von Wiebke Hollersen. Die US-Korrespondentin von Zeit Online, Rieke Havert, sieht durchaus die Gefahr, dass sich in den USA ein Flächenbrand entzündet.
Die Behörden in Los Angeles und Kalifornien, die rufen dazu auf und auch viele Demokraten, dass der Protest friedlich bleibt, damit eben die Eskalation mit der Bundesregierung nicht weiter gesucht wird, weil eben Trump jetzt versucht, es so darzustellen, dass eben die, Zitat, radikale Linke diejenige ist, die das Land zerstören will. Also die sagen, hört mal auf mit den gewaltsamen Ausschreitungen. Gleichzeitig heißt es, die Proteste sind eigentlich weitestgehend friedlich und ich glaube, sie werden andauern und deswegen hat es schon Potenzial, zu einem größeren Moment zu werden. Und die Frage, die ist einfach, inwieweit es dann gewalttätig wird und wie Donald Trump weitermacht. Aber es ist sicherlich ein spannender Moment in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung Trump und den Protestierenden, die gegen seine Politik auf die Straße gehen.
Die Meinung von Rieke Havertz. Auch die Stuttgarter Zeitung findet, dass die Situation bedenklich ist.
Zumal der Anlass als konstruiert erscheint. Zu Gewalt kam es erst, nachdem Trump die Truppen mobilisierte, die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungspolizei unterdrücken sollten. Dass ein paar hundert professionelle Krawallmacher die Gunst der Stunde nutzten, macht daraus keine Rebellion gegen die Regierung, die mit dem vergleichbar wäre, was Trumps Anhänger 2021 mit dem Sturm auf den US-Kongress versucht hatten. Es bleibt eine inszenierte Krise, die von den Schlappen Trumps ablenken soll.
Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau, für die Trump aber auch ein anderes Ziel verfolgt.
Er nutzt den Protest in L.A. zusätzlich, um mit dem US-Bundesstaat Kalifornien eine Hochburg der Demokraten zu attackieren und deren Gouverneur Gavin Newsom in Misskredit zu bringen. Er gilt als eine der letzten erfolgreichen Opponenten Trumps. Alarmierend ist auch, dass Trump Bürgerinnen und Bürger einschüchtern will. Menschen in Los Angeles haben ihr verbrieftes Recht auf Proteste wahrgenommen. All das lässt nichts Gutes für die USA ahnen.
Und die Südwestpresse aus Ulm schreibt:
Für Trump waren die durchaus eindringlichen Bilder willkommener Anlass, um mit einem Militäreinsatz ein Exempel zu statuieren und zu demonstrieren, dass er seine Migrationspolitik entschlossen durchsetzen will, zumal Zweifel bestehen, ob er die Abschiebezahlen der Vorgängerregierungen tatsächlich übertreffen wird. Der große Zyniker der Macht scheut dafür offenbar selbst vor einem Tabubruch wie einem Militäreinsatz im eigenen Land nicht zurück.
Das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Martin Seiler. Und die Lage in L.A. behalten wir natürlich im Blick in dieser ARD-Infonacht. Gleich geht's aber erstmal um die Weltmeere. Die sind ja nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern die Weltmeere sind auch super wichtig für unser Leben, denn sie halten das Klima im Gleichgewicht, sind Lebensraum für Millionen Arten und sicher Nahrung für Milliarden Menschen. Darf man auch nicht vergessen. Aber Überfischung, Klimawandel, Plastikmüll, all das setzt den Meeren immer mehr zu. Deshalb läuft gerade die UN-Ozeankonferenz in Nizza. Was kann so eine Konferenz erreichen? Welche Abkommen müsste man schließen, um den Meeren in die Zukunft zu helfen? Unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung entsendet bis zu 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles. Als Grund gibt sie die anhaltenden Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump an. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Laut US-Militär soll der Einsatz sicherstellen, dass nach den teils gewaltsamen Protesten vom Wochenende eine angemessene Zahl von Kräften zur Verfügung steht. Der kalifornische Gouverneur Newsom äußerte harte Kritik an der Entsendung. Die US-Marines sollten nicht ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, so Newsom. Er will auch dagegen klagen, dass bereits die Nationalgarde in seinen Bundesstaat geschickt wurde. US-Präsident Trump drohte damit, den Gouverneur festnehmen zu lassen, wenn er sich seiner Politik widersetzt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl warnt davor, die Absichten Russlands zu unterschätzen. Er sagte im Podcast Table Today, es gebe nachrichtendienstliche Belege, dass der Angriff auf die Ukraine nur ein Schritt gewesen sei. Russland wolle seinen Einflussbereich bis in den Westen ausdehnen. In Moskau gibt es Karl zufolge Menschen, die testen wollen, ob in der NATO die kollektive Verteidigung und die Beistandspflicht im Fall eines Angriffs funktionieren. Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen dem Westen und Russland hält Karl derzeit nicht für vielversprechend. In Berlin legt heute das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vor. Nach ersten Zahlen wird eine deutliche Zunahme der politisch motivierten Straftaten erwartet. Aus Berlin, Uli Haug.
Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg dieser politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren rechtsmotiviert. Auch die Zahl sogenannter antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage auch Desinformationskampagnen und Sabotage. Und da hat es in den vergangenen Monaten eben viele spektakuläre Fälle gegeben.
Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist tot. Nach Angaben seiner Künstleragentur starb er im Alter von 86 Jahren. Forsyth wurde durch Spionageromane